24 girls of people.
I know in season 16. Presented by KSV. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. und letzter Gast in Season 16 ist Stefan Zapotocki, Vorstandsvorsitzender der RPR Privatstiftung Wien, und er war auch Vorstand der Wiener Börse in der besten Phase, die wir je hatten, sage ich mal, und er hat jetzt ein tolles Projekt da in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen herzlichen Dank, lieber Christian.
Ich freue mich sehr, dass wir das machen können, bis circa mein 370. Gast. Viel zu spät, sage ich mal. Ja, große Ehre. Letzter Gast in der Season 16. Ich habe die Zeit in der Wiener Börse, als wir da markant zusammengearbeitet haben, danke dafür, dazu kommen wir noch. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und da beziehe ich mich immer natürlich auf öffentlich verfügbare Einträge und ein Curriculum gibt es natürlich bei einem Manager wie dir. 1970 Matura und dann ein Studium der technischen Mathematik, genau meine Richtung. Wieso hast du damals die Mathematik gewählt?
Ich hatte die Wahl zwischen der Kunstgeschichte, die mich sehr interessiert hat, habe ja auch maturiert in Kunstgeschichte, und Musik, das, was mich genauso interessiert und bis heute als Organist begleitet und Cembalist. Aber ich habe aufgrund auch einer Empfehlung, muss ich sagen, meines Vaters gesagt, es ist vielleicht gescheit, wenn man einen guten Brotberuf wählt und ein gutes Studium, das einem auch eine gute Karriere ermöglicht. Und die Kunst und die schönen Dinge des Lebens in der Musik sozusagen mitgenießt, aber nicht als Brotberuf. Und das war die Entscheidung dann für technische Mathematik, Wahlplan B. Das war Wirtschafts- und Planungsmathematik. Und ich habe dann nach 10 Semestern war ich Diplom-Ingenieur, aber relativ schnell, und habe dann neben meinem Beruf noch eine Dissertation anhängen können, sodass ich dann Doktor der Technik wurde, allerdings lustigerweise in Maschinenbau.
Und wie kommt man dann in eine Bank? Das war ja dann dein Karrierestart, dann glaube ich, ja, bei der ersten
Bank. Also das war hochinteressant durch meine musikalische, sehr starke Neigung, vor allem zur Orgelmusik. Ich habe damals beim Herrn Professor Planiawski, dem Domorganist der St. Stephan damals, eine Orgelausbildung gemacht am Konservatorium der Diözese. Und da hat mich der Personalchef der Ersten, der Herr Adalbert Holzer, entdeckt, der so wie ich ein großer Bach-Fan war, und er hat gesagt, nein, Sie gehen nicht zur IBM, Sie kommen zur Ersten. Und so war das dann. Ich hatte bereits die Aufnahmeprüfung, die ziemlich schwierig war, bei IBM als Systemanalyst bestanden, habe mich aber dann entschieden, aufgrund dieser Einladung in die Erste zu gehen.
Das war ja damals die Zeit, wo man IT irgendwie ziemlich neu, also wenn man da was drauf gehabt hat, hat man sich's aussuchen können.
Ja, das stimmt. Es war ja damals der sehr gestrenge und in seinem Bereich sehr erfolgreiche Professor Konrad Fuchs, Vizegeneral, ja.
Und der übrigens haben die Geldausgabeautomaten in den Filialen, ich war dann auch dort, haben Konrad geheißen.
Ja, wirklich. Ja, genau. Er hat sich im technischen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich sehr interessiert und viel gemacht, und ich war ein sogenannter dezentraler Informatiker im Personalwesen und ich habe unglaublich viele Kleinsysteme und auch größere Systeme betreut, die in irgendeiner Form transparent in die Kostenrechnung Personal der Bank hineingebracht hat.
Und
das war ein Riesenthema und das haben wir mit Fortran programmiert und mit verschiedenen Datenbanksystemen. Wir haben eine der ersten Personaldatenbanken gehabt über die damals 2.500 Mitarbeiter. Und mit diesen Themen auf IT-Ebene mit Fortran und Unisys-System, war wirklich spannend und noch eine alte Form der Datenverarbeitung, aber es hat auch funktioniert.
Ich muss mich jetzt verbessern. Es war nicht der Geldausgabeautomat, sondern der Kontoauszugsdrucker. Herrlich. Und wie kommt man dann in den Bereich der Emissionen ins Wertpapiergeschäft? Ja. So verbinde ich dich hier.
Genau. Ich hatte dazwischen einen ganz wichtigen Karriereweg, zunächst aus dem Personalbereich hinaus. Ich habe damals schon Doktorat gehabt, was übrigens in einer Bank der damaligen Zeit wichtig war, weil als Diplom-Ingenieur sind Sie in einer Bank, darf ich das so sagen, der Herr Ingenieur, der eigentlich nicht hineinpasst. Ja. Sie brauchen einen Diplomkaufmann, Magister, Doktor, Juris oder was immer. Und ich habe mit dem Doktorat dann, bin ich irgendwo sehr universal aufgefallen, und mich hat dann der damalige Generaldirektor, mit dem ich bis heute engstens befreundet bin, Dr. Hans Haumer, eingeladen, die gesamte Unternehmensplanung, die sogenannte strategische Planung mit einem Team direkt bei ihm zu leiten. Mhm. Und das habe ich 5 Jahre gemacht. Das war unglaublich spannend, weil wir die erste Bank waren, die mittels eines großen Beraters eine vielstufige Deckungsbeitragsrechnung eingeführt haben. Ja, also ich habe sehr viel gemacht in Richtung Transparenz des Rechnungswesens, nicht als Bilanzen- und Kostenrechnung, sondern wirklich echte Deckungsbeitragsrechnung nach Kundengruppen, nach Regionen, nach Produkten.
Und die OE runtergebrochen, so, die Organisationseinheit.
Genau, das war die Arbeit der strategischen Planung, wo wir dann immer mehrjährige Pläne und aber auch Strategiethemen für die erste entwickelt haben. Das habe ich geleitet. Und da bin ich dann sozusagen auf die Idee gekommen, da begann Ideen zum Thema Kapitalmarkt. Ja, und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich auf dem Gebiet reüssieren. Das war der Grund. Und der wirkliche persönliche Durchbruch in dieser Sache war eine Opportunität, die ich bekommen habe, die Otterkringer Brauerei, die damals von den Herrn Engelbert Wenckheim und Dr. Harmer geleitet wurde, zu begleiten beim tatsächlich ersten größeren Börsengang seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich dann schlagartig in der Community ziemlich bekannt gemacht.
Mhm. Tolle Firma natürlich, Otterkringer. Leider ist die Börsennotiz ja nicht mehr so ganz irgendwie kein Thema mehr. 1987 ist die erste mit Partizipationsscheinen damals an die Börse gegangen. Ich habe da mein Thema mit der ersten, weil die haben im Jahr 2022 den 25er dann mit den Aktien gefeiert, aber mit PS vorher schon.
Richtig, und das war auch, irgendwie eine Entwicklung, das war also eine Entwicklung meines Büros sozusagen. Ich möchte mir da keine falschen Federn auf den Hund stecken.
Haben wir alles nicht vorbesprochen.
Aber ich war maßgeblich an dem beteiligt. Ja.
Und eine gewisse Z hat damals auch gleichzeitig Partizipationsscheine gegeben. Beide mit 3.750 Schilling,
kann ich nur erwähnen. Es war ein interessantes Instrument, aber wie gesagt, es ist nicht wirklich das erfolgreichste System, diese Partizipationsscheine. Und Gott sei Dank haben dann die großen Firmen ja ohne das echte Aktien emittiert.
Genau. Ich verbinde dich eigentlich in meiner ersten Erinnerung mit der Länderbank. Bei der ersten haben wir uns 2 Jahre überschnitten, da war ich ein kleiner Filialmitarbeiter, kannte dich damals nicht. Bei der Länderbank natürlich, Bereichsleiter Neumission, internationaler Kapitalmarkt. Wie war diese Zeit? Das war dann so die 88, glaube ich.
Also aufgrund dieser, muss ich wirklich sagen, die Otterkringer Brauerei war für mich ein Meilenstein in meiner Laufbahn. Ich habe dann Kontakt bekommen zur österreichischen Länderbank, weil der damalige Präsident der Länderbank war einer der Harmers, also Otterkringer Brauerei. Okay. Und die Länderbank hat mich irgendwie entdeckt und gesagt, also wenn jemand wie ich eine solche Transaktion mache von einem quasi Hauskunden der Länderbank, dann möge ich doch gleich in die Länderbank übersiedeln, und haben mich eingeladen, und ich habe dann eine Abteilungsdirektion bekommen, also keinen Großbereich, aber es war eine Abteilungsdirektion damals für Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere im Bereich der Anleihen. Und dadurch, dass eine Bank wie Länderbank damals ja so wie andere Banken auch selber Anleihen weltweit emittiert haben, war das sehr, sehr spannend, von Japan bis Amerika. Was ja wenige Menschen wissen, ist, dass die österreichische Länderbank eine Bank war, die vor 1910 zwischen Kiew und New York Filialen hatte. Ja, das war eine gigantische Bank mit einer riesen Reputation im Kapitalmarkt. Und bei der Fusion Z-Länderbank haben die Japaner nicht gewusst, wer die Z ist, aber sehr wohl, was die kaiserliche Länderbank war. Und ich bin damals nach Tokio berufen worden, weil ja wir Zustimmung aller Bondzeichner benötigt haben für die Fusion Z-Länderbank. Ja, und das war in Tokio sehr spannend, weil dort war die österreichische Länderbank bekannt, interessanterweise nicht die wesentlich größere Z.
Ich habe noch das alte Stadtbild in Wien mit den Z-Kugeln an jeder Ecke, die sich so wunderbar gedreht haben. Ja, österreichische Bankengeschichte, Z-Länderbank zunächst. Wir sind im Jahr 91, sage ich jetzt einmal, und 91, es ist kein großer Spoiler, wenn ich dann deine weitere Laufbahn an der Wiener Börse jetzt vorwegnehme, das weiß man eh. ATX neu, war das für dich damals irgendein Thema? Im einen warst du irgendwie beteiligt auch?
Ich war indirekt beteiligt, weil ich natürlich den Herrn Professor Grünbichler, den Andreas, sehr denk gut gekannt mir. Habe und wir auch uns sehr gut abgestimmt haben diesbezüglich. Außerdem war ich Gründungsaufsichtsrat der ÖTOP, der Terminbörse, die ja dann fusioniert wurde in die jetzige Börse AG. Und das verbindet uns dann auch mit meinem jetzigen wichtigen Partner in meinem Leben, dem Herrn Petzig, der damals für die Österreichische Länderbank programmiert hat, ja, den Anschluss der Handelssysteme der Länderbank an die ÖTOP.
Okay.
Zugleich auch einer der besten.
Die OM in Schweden waren das, oder?
Genau. Ja, und zugleich auch einer der besten Options- und sonstigen Trader war. Ja. Also der hat kombiniert enormes Fachwissen, um überhaupt ein System. Mhm. Optionstrading, wie man weiß, ist mathematisch komplex und das Ganze so zu verstehen, dass man es auch als IT-System überschaut und machen kann, das war schon eine große Leistung.
Und er hat natürlich auch als mit seinen Unternehmensbeteiligungen immer sehr, sehr viel Know-how vom Optionsgeschäft eingesetzt.
Das ist richtig, was man dann ja, über später die Jahre dann. Immer das wieder. Ist natürlich wesentlich später gewesen. Wir haben uns kennengelernt 1988.
Ja. 1988, genau. Und ja, wir sind jetzt dann in den 90er Jahren und Bank Austria, Vizepräsident der Bank Austria Industrieholding.
Ja.
So irgendwie Vorgänger.
Also richtig, B&C, die, ne? Ganz genau, es war ja dann auch noch zu meiner Zeit die Bank Austria Kreditanstalt Industrieholding nach Fusion 97. Und das war unglaublich spannend, weil natürlich die großen Industriesysteme Österreichs hier irgendwo vereint waren, aus verschiedensten Bereichen, also eine Semperit, eine Lenzing, eine Porr. Also wirklich eine hochinteressante Tätigkeit und ich hatte die Ehre, aufgrund der Fusion Z-Länderbank wurden die Positionen vollständig neu besetzt. Ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass ich ausgewählt wurde für eine der spannendsten Funktionen, nämlich das gesamte Wertpapier, Kapitalmarkt, Asset Management, Funding, was immer, Trading-Geschäft der Bank. Und damit bin ich also mit all diesen Dingen natürlich in engste Berührung gekommen.
Du bist mein 24. Gast in Season 16. Mein 23. Gast war der Josef Fritz. Ich vermute, du kennst den.
Ja, natürlich.
Aus dieser Zeit im Speziellen,
oder? Genau. Selbstverständlich kenne ich den Josef und wir waren ja auch enge Kollegen. Er war damals der wesentliche Assistent, sozusagen Generalsekretär des leider sehr jung verstorbenen Generaldirektor Wagners. Und in dieser Funktion habe ich ihn doch über einige Zeit sehr gut kennengelernt. Bis heute verbindet uns eine sehr, sehr gute Kooperation.
Ich habe das Gespräch mit ihm wirklich auch sehr genossen. Also was er weiß über das Thema Aufsichtsrat im Speziellen, das ist unpackbar einfach. Ja, also
so ist es.
Ganz tolle Sache. Werde ich auch verlinken, die Folge dann. Ja, wir kommen dann schon langsam in Richtung Wiener Börse, in Richtung Millennium. Sprechen wir über diese Zeit. Wiener Börse im Jahr 2000. Da haben wir ziemlich alt ausgeführt.
Ich etwas sehr, sehr Wichtiges erwähnen. Ja. Ich hatte die Freude, dass ich ja in der Länderbank eine sogenannte Länderbank Capital Markets gründen durfte. Das war eine GmbH, die dann der Vorgänger der Bank Austria Investment Bank wurde. Mhm. Und diese Grundsteinlegung im geistigen Sinne der Investment Bank war eines meiner zentralen Aktivitäten, die ich begleiten durfte. Natürlich nicht allein, sondern da waren viele wichtige Hände dabei und Köpfe. Und diese Bank Austria Investment Bank war dann in der Fusion mit der CA Investment Bank,
mit der CIB auch
die wesentliche Investment Bank für Mittel- und Osteuropa. Und aus dem heraus hat sich auch meine Tätigkeit, die ich dann in der Börse fortsetzen konnte, für Osteuropa entwickelt. Ich wurde 1989 entsandt, sofort nach Fall des Eisernen Vorhangs, damals noch Länderbank, nach Prag und Budapest, um dort Wertpapierhandelseinrichtungen für die Bank zu schaffen. Und das muss ich wirklich erwähnen, weil das ist ein wesentlicher Teil meines Lebens, die Vorbereitung der Kapitalmärkte des ehemaligen kommunistischen Osteuropas für die österreichischen Banken und natürlich die Menschen, die in diesen Ländern leben und gelebt haben, dass dort ein wirklich gutes System der Privatisierung, der Börsen und so weiter entstanden ist. Aber da kommen wir dann vielleicht dazu, wenn wir über die Börse reden.
Ja, dann danke, dass du das noch erwähnt hast. Es ist wirklich auch eine parallele Erzählung österreichischer Bankengeschichte natürlich. Und was ich jetzt auch noch parallel einwerfen möchte, Ende der 90er Jahre haben die traditionellen Kapitalmärkte in der Dachregion sehr alt ausgesehen, weil Neuer Markt, eStack, Nasdaq Europe später dann und so weiter, haben da quasi das ganze Neuemissionsgeschäft auf sich gezogen. Und man muss schon sagen, da haben wir wirklich in einer Flaute agiert, auch was IPOs und so weiter betrifft, dein Steckenpferd. 2000 bist du zum Joint CEO an der Wiener Börse geworden. War immer der Erich Obersteiner, ich habe es jetzt gar nicht so parat, dein Kollege.
Es war so, dass ich ja zur Zeit der Gründung der Wiener Börse AG die österreichischen Banken vertreten habe beim damaligen Staatssekretär Ruttensdorfer und ihm das Papier überreicht habe, 1997, das von den österreichischen Wertpapierbanken ausgearbeitet wurde, darf ich sagen, unter Hauptkoordination der Bank Austria Gruppe, dass wir sozusagen gesagt haben, ja, es wäre sinnvoll, die ehemalige Börsenkammer mit der Terminbörse ÖTOP zu verschmelzen und zu einer privatwirtschaftlichen Einrichtung zu machen, die natürlich weiterhin ein hohes Maß an Öffentlichkeitsthemen hat als Börse, insbesondere auch in der Überwachung des Handels. Aber damals wurde eben schon in der Idee 97 abgespalten, die sogenannte Wertpapieraufsicht. Mhm. Das wurde dann auch von meinen Vorgängern Dr. Littich, insbesondere Dr. Imo, Imo war ja der große Pionier und hervorragende Pionier, muss man sagen, der ÖTOP.
Einer meiner Lieblingsgesprächspartner in meiner Wirtschaftsblattzeit.
Dr. Imo ist ein enger Freund und ich bin ihm dankbar, dass er diese Kolossalaufgabe geschaffen hat, diese sehr komplexe Thematik, Termin- und Optionsgeschäft in Form einer Börse nach Österreich zu bringen. Durchaus immer wieder kämpfend mit den Regularien. Die Börsenkammer war natürlich ein ganz anderes Wesen, wie dann die spätere Wiener Börse AG, kann nur kurz erwähnen, der Generalsekretär der Börse ist der oberste Richter für Wertpapierhandelsfragen gewesen. Mhm. Und über seine Entscheidung ging nichts, kein oberer Gerichtshof oder sonst was. Also wenn der Generalsekretär Recht gesprochen hat in einem Deal, war es so, Ende. Ja, war ja, sehr Wahnsinn. Spannend.
Und wie ist es dann zu deiner Bestellung gekommen? Wem bist du da unmittelbar nachgefolgt im Jahr 2000?
Das war vor mir, glaube ich, der Dr. Littich, weil der Dr. Imo hat sich schon verselbstständigt. Der hat seine eigene IT-Firma gegründet. Und ich war dann gemeinsam mit meinem Kollegen Erich Obersteiner, der aus der Raiffeisen-Gruppe kam. Es gab eine Ausschreibung, da haben sich ungefähr 8 Personen in das Endauswahlverfahren entwickelt. Es gab auch einen sehr, sehr guten Herrn aus der Industrie, der sich auch gemeldet hat. Letztlich hat für meine Bestellung den Ausschlag gegeben, das möchte ich jetzt, ohne sehr eingebildet zu sein, da ich den größten Wertbereich österreichischer Banken geleitet 18, ja. habe ich auch eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, die andere nicht hatten. Laut Börsengesetz muss der Chef der Wiener Börse jemand sein, der langjährige Führungserfahrung im Wertbierwesen hat. Mhm. Und das ist dann zu meinen Gunsten ausgegangen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte eine höchst schwierige Aufgabe. Wir hatten den Vorteil, dass wir bereits ein sehr gutes Handelssystem hatten und quasi auf die internationale Handelsautobahn über Xetra, deutsche Börse, angeschlossen waren.
Das war knapp vor deiner Zeit, glaube ich, 99.
Das wurde entschieden, schon Ende der 90er Jahre. Also das war zu meiner Zeit schon fertig alles. Wurde uns zu Zeiten Imo und Littich eingeführt. Ja. Mhm. Und wir haben dann die Aufteilung gehabt, dass sich der Herr Dr. Obersteiner, der Erich Obersteiner, kümmert um die technischen Themen in der Börse, ja, also die Handelssysteme, und ich mich um den Markt und auch um die Produkte. Ja. Mhm. Und das war natürlich eine höchst spannende Aufgabe, weil wir das, muss man sagen, Glück hatten, dass, ohne politisch zu sein, aber die damalige Regierung hat eben die Privatisierung der ÖAG Betriebe durchgeführt und maßgeblich eingebracht. Und ich hatte schon zur Zeit meiner Investmentbank-Tätigkeit in der Bank Austria viele Projekte aus diesem Bereich. Ein ganz wichtiges war die OMV, unter anderem viele andere auch, Flughafen etc. Und dann während meiner Börsentätigkeit kamen die ganz, ganz großen Privatisierungen, wie man weiß, zwischen 2000 und 2007. Am letzten Tag meiner Tätigkeit im Juni 2006 ist die Post AG an die Börse gegangen und da gab es auch für mich noch eine sehr schöne Feier. Ich habe ein großartiges Leben an der Börse gehabt. Warum? Weil ich die Entscheidung getroffen habe für mich und für uns alle, die Börse wartet nicht auf Kunden, sondern die Börse geht hinaus. Und wir haben zwischen Hongkong und New York zahllose Roadshows gemacht, die volle Unterstützung des Marktes, also die Banken, die Versicherungen, die Regierung, der Finanzminister, alle waren dafür und ich muss das auch wirklich hier sagen, der Karl-Heinz Grasser hat Enormes geleistet für Grundlagen, zum Beispiel Köstsenkung.
Das war ja einer der wesentlichsten
Träger für... Ja, das war also die Köstsenkung, das glaubt ja niemand mehr, hat innerhalb von...
Hallo an die jetzigen Verhandler.
Ja, genau. Von 3 Wochen ungefähr 5 Milliarden Euro Volumen und Transaktions... Volumen an die Börse gespült. Und das muss man mal zusammenbringen. Ja. Und die Entscheidung war eben mit der damaligen Regierung, also Wirtschaftsminister Bartenstein, Bundeskanzler Schüssel, diese drei Herren waren maßgeblich beteiligt, dass wir einen hervorragend funktionierenden Kapitalmarkt erhielten, der dann von, und das, auf das können wir alle stolz sein, das ist natürlich nicht mein Eigenwerk, aber ich habe zumindest beitragen dürfen. Ich habe begonnen bei einer Gesamtkapitalisierung von 35 Milliarden, quasi Wertkapitalisierung der notierten Werte, also Aktien. Und ich bin dann Mitte 2006 abgetreten mit einer Gesamtkapitalisierung von etwa 160 Milliarden.
Und das ist mehr als heute.
Also ist mehr als heute, aber, und auch dazu sagen, ganz wichtig, wir konnten in dieser Zeit, also zwischen 2000 und 2007, war dann ja mein Nachfolger der Heinz Schaller, Michael Buhl, Heinz Schaller, und die haben dann noch erlebt, dass der Index noch einmal leicht gestiegen ist, aber wir haben in dieser Zeit, diese 6-7 Jahre, 40 Milliarden Euro frisches Kapital für österreichische Firmen bringen können, also das ist nicht Verdienst der Börse, sondern natürlich der Firmen, aber die Promotion, die weltweite, das war die Wiener Börse AG und auf das freue ich mich sagen zu dürfen, das hat funktioniert.
Wunderbar, es war wirklich eine großartige Zeit. Du warst irgendwie auch das Gesicht, sage ich jetzt einmal, sage ich wieder, dieses Aufschwungs. Ich habe es in der Anmoderation auch gesagt. Du hast die Politik genannt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass da ein bisschen ein Rahmenbedingungszeugs auch dazugehört, das jetzt nicht überreguliert ist. Ja, finally diese Börse, Post hast du genannt, ein Jahr vorher die Raiffeisen international damals noch ohne RBI, sagen wir RI, der Merger dann erst später gekommen mit der RZB. Was waren so die wirklichen Highlights dann in diesen 6,5 Jahren an der Börse an vorderster Front?
Ich glaube, das Hauptthema für mich war die Akquisition neuer Börsenteilnehmer. Und aufgrund der verschiedensten Privatisierungen und Transaktionen, aber auch zum Beispiel Börsengänge wie Raiffeisen, wo ich auch sehr stark involviert war, weil ja die Frage war, ob Raiffeisen mit Spezialinvestoren sozusagen nicht börsennotiert ist oder doch. Und da hatte ich durch die Ehre, mit dem Vorstand der Raiffeisen-Gruppe damals unter Ägide vom berühmten Herr Dr. Stepitsch, Herbert Stepitsch, der maßgeblich die Expansion Raiffeisens in Osteuropa sehr, sehr erfolgreich geführt hat. Unabhängig von dem, was jetzt das Problem mit Russland und so weiter ist, aber das war ein Riesenerfolg und ist bis heute eigentlich ein Erfolg für Raiffeisen.
Ja, ja, glaube ich auch.
Ich glaube, es war richtig, diesen Börsengang zu machen, so wie viele andere. Ich habe schon eine, darf ich sagen, etwas beigetragen, dass ich gesagt habe, die Unternehmen, die für die Infrastruktur von größter Bedeutung sind, das sind also Energieversorger, die OMV, andere, da ist es, glaube ich, sinnhaft, dass die öffentliche Hand weiterhin dabei ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass eine Vollprivatisierung zum Beispiel von Wasser, von Gas, von Elektrizität, von Verkehrswegen wirklich, siehe auch Negativbeispiele in anderen Ländern, UK zumIspiel, wo das wirklich nicht geklappt hat. Also ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Zugleich muss ich aber sagen, ist das auch eine ganz große, mutige politische Entscheidung damals gewesen und leider hat seither keine Regierung Österreichs mehr das Thema Kapitalmarkt in dieser umfassenden Form, ich darf sagen, erkannt und promoted und vorangetrieben. Ja. Also es war die letzte große Regierung, egal wie man sie politisch oder ideologisch sieht, das ist geschaffen worden und das wird leider sehr verschwiegen. 40 Milliarden frisches Geld ist nur damals geflossen. Ja. Könnten wir heute gut brauchen, glaube ich.
Ich glaube auch den Herrn Gusenbauer, der dann gekommen ist, der war nicht so schlecht.
Herr Dr. Gusenbauer ist ein natürlich sehr gebildeter Mensch, was immer er dann nachher leider auch
genau,
erleben
musste. Genau, das nachher lassen wir mal weg.
Aber man muss schon sagen, schade, dass wir dann in der Nachfolge eine viel zu ideologische Diskussion über das Thema Aktie hatten. Wir haben es ja bis zuletzt.
Also quer über alle Parteien darüber.
Es weiß eigentlich niemand, was das eigentlich sein soll. Ja, richtig, Die meisten glauben, dass es eine Spekulation ist. Und ich wurde gefragt, was machen Sie denn als Börsenchef? Zeichnen Sie da Aktienkurse und überlegen, wo am nächsten Tag der Kurs ist? Also unfassbare, ungebildete Themen in Österreich. Ja, weil dieses Thema ist von der Landkarte verschwunden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Jetzt kommt ein großer Sprung. Du warst 3 Jahrzehnte Topmanager in sehr großen Institutionen und dann bist du zum Gründer geworden.
Ja.
Du hast also das Jahr 2006, 2007 ein paar Mal erwähnt. Das war dann die Zeit, da gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig in, oder gründe was.
Ich hatte das Glück, dass ich ja in einer Zeit tätig war, wo dieses Thema Privatisierung, Börse, Internationalisierung, österreichischer Kapitalmarkt, und da war ja das wichtigste Projekt, sehr viele neue Handelsteilnehmer zu kriegen. Wir haben wirklich die 20 wichtigsten Investmentbanken der Welt sind bis heute Mitglieder der Wiener Börse. Ja. Also ich möchte nicht zu viele Namen nennen, aber wer immer JP Morgan, Morgan Stanley sieht, wer immer. Also das ist erstaunlich, das ist geglückt. Ja. Das war eine Grundlage. Ich habe dann diese mitnehmen dürfen, auch diesen besonderen Höhenflug eben des ATX und der ganzen Börsenbewertung und der Möglichkeit, frisches Kapital zu schaffen für die Firmen, die sich die
notiert. Ich will da kurz ins Wort, von 1200 auf 5000 Punkte, du warst, glaube ich, bis 4400 dabei.
Nein, nicht ganz, es waren knappe 4000, glaube ich, also ungefähr, ja. Es war, es gab dann noch einen Peak 2007.
Genau, das war dann
das Team Schaller Pool erlebt, ja. Und ich habe damals also auch schon mit Michi Pool gemeinsam und das war für mich ein Zeichen, wo ich sage, das ist ein wirklich schöner Erfolg, auch persönlich für mich, und ich möchte in einem damals schon reiferen Alter noch einmal selbstständig werden. Und mein Wissen, mein ganzes, mein Hauptthema im Leben, wissen auch nicht viele, war das Thema Eigenkapital. Ich war ein Verfechter und bin es bis heute und mache das auch bis heute, dass man in Österreich ist nach dem Zweiten Weltkrieg das Thema der Kreditfinanzierung das Hauptthema gewesen. Meist war es auch die geförderte Finanzierung.
Ist ja immer noch
eigentlich. Noch immer, ja. Und dieser eigenständige Unternehmer, der genug Eigenkapital schafft, um zu wachsen, das ist eher was Seltenes in Österreich. Es gibt natürlich, Gott sei Dank, mittelgroße und auch sehr große Familienunternehmen, die es geschafft haben, aber für die meisten ist doch das Thema Kredit das Wesentliche. Und für mich war immer das Thema, wie schaffen wir es, eine bessere Equity-Grundlage für die österreichische Wirtschaft zu schaffen, zu bekommen. Und um das habe ich mich wahnsinnig bemüht. Und das war auch dann die Grundlage für meine Überlegung, mit einer Partnerin, die meine damalige auch Marketingchefin und sogar Vorständin der ungarischen Börse war, der damaligen Frau Dr. Barbara Wösner, die jetzt Frau Dr. Bauder heißt. Die hat mit mir eigentlich die Idee gehabt, wir sollten eine Firma schaffen, die die Equity in mittelgroße Wirtschaftsbetriebe gibt, aus und nicht eine Bank ist. Ja. Mhm. Damals hatten die meisten Banken ja eine Private Equity Truppe. Und wir haben das eben privat gemacht, und das war dann die sogenannte BAST AG, späterhin LPC, die wir dann mit Dr. Haumer auch weitergeführt haben. Aber zunächst gegründet war es als Idee, direkt Equity zwischen 3 und 9 Millionen waren wir, ohne Kredit. Das war wirklich Equity. Das war nicht in irgendeiner Form geleveraged, sondern ich habe nur pures Equity in Firmen einbezahlt mit meinem Team, und wir haben circa 60 österreichische und deutsche Firmen analysiert und in 5 investiert. Ja. Pech bei der Sache, muss ich auch gleich sagen, dass wir es zu einer ungünstigen Zeit begonnen haben. 2007 trübte sich schon das Bild ein, und 2009 war ja dann durch dieses Lehman-Desaster die gesamte Bankwelt und Finanzwelt in Aufruhr. Ich erinnere mich an die Tage, die Österreicher ja kaum gewusst haben, dass sich die österreichischen Banken damals auch nicht einmal auf Taggeldbasis
niemand Geld hat niemand mehr vertraut. Hat,
ja. Ja, genau. Es musste dann eine staatliche Zahlungsverkehrsagentur eingesetzt werden, die dann diesen Geldfluss zwischen den Banken gemacht. Also wie gesagt, in diese Zeit bin ich leider hineingeraten. Dadurch haben alle meine Pläne viel länger gedauert als möglich. Aber ich bin sehr stolz auf die Transaktion, die wir gemacht haben. Wir haben einigen österreichischen Betrieben, ich nenne nur 2, das war die Breitenfeld Edelstahl.
Galt als Börsenkandidat, war knapp davor.
Leider haben wir damals 2009 den Börsengang, den wir begleiten wollten, nicht mehr machen können, eben wegen dieser Katastrophen am Finanzmarkt. Und die zweite ganz tolle Firma ist eben die Ring Holding gewesen, Ring International Holding, die 2 Teile hatte, oder 3 sogar. Ein Teil war das berühmte Ring-System, also diese Ordnersysteme, ja, aus Metallklammern und Metallhebelchen und so weiter, Ordner, aber in ungeheurer Menge, ja, also die haben 60% Marktanteil in Europa gehabt. Das war die
eigentliche Ring-Holding,
ganz in der Nähe, ja. Und das zweite war aufbauend auf die Übernahme einer großen Lackgruppe aus dem Besitz der Bank Austria Private Equity wurde aufgebaut, ein Lackteil, und die gesamte Firma hat sich dann enorm entwickelt und ist zu einem wirklich unfassbaren Wert nach 8 Jahren verkauft worden. Und das war, muss ich sagen, war meine wichtigste Transaktion, die ich den jetzigen noch immer Inhabern der Ring Holding und ihrem Management verdanke. Wir haben die gute Entscheidung getroffen, gemeinsam mit 2 Banken, zusätzlich als Eigenkapitalgeber, haben wir eben Equity dort eingezahlt in diese Ring Holding, und das hat sich bewährt. Also in Summe habe ich aber wirklich, muss ich leider sagen, waren diese 10 Jahre schwierigst, weil sie quasi am Ende einer guten Zeit begonnen haben, mit dem Absturz dann der Finanzkrise zwischen 2008 und 2011.
Und dann die Staatsschuldenkrise danach noch und so weiter.
Also
dafür waren die Zinsen dann immer billiger.
Ja gut, ne? Das ist
das war der positive Effekt. Ein
sehr, sehr positives Thema gewesen, ja. Richtig.
Aber wenn man 30 Jahre Topmanager, Angestellter ist und dann Selbstständiger und noch dazu das Pech hat, in die schlimmere Phase zu kommen, jetzt von der konjunkturellen, und Bigger Picture war grauenvoll, hast du auch so gezeichnet, das Bild. Ist aber schon ein Unterschied, ob man jetzt auf eigene Rechnung agiert oder Topmanager ist, kann man, glaube ich, aus eigener Erfahrung
natürlich
sagen.
Also hätte ich nicht diese doch relativ gute Dotation gehabt. Wir haben mit privaten Aktionären, man kann das ja heute sagen, wir hatten nicht weiß Gott wie viel, aber immerhin 30 Millionen Cash-Equity, also keine Schulden. Ja. Und mit dem konnten wir in mittleren Dosen zwischen 3 und 9 Millionen in einigen Firmen einsteigen, von denen sich eben, wie gesagt, eine besonders toll entwickelt hat. Einige sind halt normal verlaufen, andere sind leider nicht, haben nicht realisiert. Aber ich möchte das nicht missen, dass ich in meinem Berufswerdegang vom quasi IT- oder Analyseexperten hinüber zur Bankplanung, zum Kapitalmarkt und so weiter, auch selber Unternehmer wurde. Ja, Es ist ein Unterschied, und ich war sehr stolz, dass ich zum Beispiel auch dann der Präsident der Breitenfeld Edelstahl war, die ja nach wie vor trotz der Flauten dazwischen sehr, sehr gut im Markt liegt und eigentlich der wichtigste Spezialedelstahlerzeuger Mitteleuropas ist. Also auf 600 Kilometer Umkreis gibt es niemanden, der das kann, was Breitenfeld kann.
Ja, da kann man schon stolz sein. Und ich komme jetzt noch zu einer Zwischenstation, bevor ich zur aktuellen Station komme. Zwischenstation wird dem, glaube ich, nicht genüge. Das war eine tolle Funktion bei der Sparebank Europe, Schwarzenbergplatz, ja. Ganz in der Nähe von der Location, die du ja. In der Selbstständigkeit gehabt hast.
Also ich muss sagen, ich wurde damals von meinem langjährigen Chef angesprochen, und wir haben das ist der Gerhard Rander, ja, der ehemalige Chef der Bank Austria, und der Herr Siegfried Wolf, der Präsident dieser Bank war. Man weiß ja, dass die Sparebank Europe entstand ja durch Übernahme der ehemaligen internationalen Volksbankgruppe, also Volksbank International, und war dann, glaube ich, in 9 Ländern Mittel- und Osteuropas tätig, inklusive Österreich. Und das war ein Zufall, weil ich habe damals bereits im Jahr 2016 meine Anteile oder überhaupt die Bastage verkauft, ja, mit meinen Partnern. Und auf einmal kam dieses Angebot, ob ich mich interessieren würde für den stellvertretenden Vorsitzenden der Sparebank International mit Sitz in Wien, eben die ehemalige Volksbankengruppe, die Russen mit der riesigen Sparebank, von deren Dimension hier niemand eine Ahnung hat. Ja. 300.000 Mitarbeiter.
Wahnsinn.
Jedes Jahr zwischen 12 und 17 Milliarden Euro Nettogewinn. Ja. Sensationelle EDV-Systeme. Erstaunlicherweise amerikanische Professoren von führenden Universitäten in Moskau zur Beratung der Sparebank. Die Sparebank war wahnsinnig stolz, dass sie mit dem Westen diese Verbindung hatte. Mhm. Und es tut mir wirklich leid, dass das alles jetzt durch die Katastrophe zwischen Ukraine und Russland zerstört ist und auch dazu geführt hat, dass ich die Sparebank zurückziehen musste. Das habe ich dann nicht mehr erlebt, ja, weil mein Mandat war 3 Jahre lang, und ich habe mich dann bemüht, also in verschiedenen Nachbarmärkten in Kroatien, in Tschechien, Ungarn etc., Slowenien, mit Österreichern doch auch gutes Geschäft im Kommerzbereich zu machen, und vor allem war mir auch sehr wichtig, der Austausch der Handelsfinanzierung mit osteuropäischen oder ehemals osteuropäischen Märkten inklusive Russland. Und dass wir das verloren haben, das tut mir wirklich leid.
Das verstehe ich nur zu
das,
gut.
Das ist wirklich schlimm, und ich möchte das hier durchaus offen sagen. Ich habe die Situation mit der vollständigen Reduktion des Gashandels, verstehe ich bis heute nicht, aber ich bin nicht der Einzige.
Ja, Das könnte man, glaube ich, einen extra Podcast dazu machen. Und Energie, als kleiner Spoiler, wird auch der Schwerpunkt in der nächsten Börse-People Season sein. Bevor wir jetzt zur aktuellen Station kommen, noch eine Frage. Es gibt in dem Raum, in dem wir hier sitzen und aufnehmen, ein Ding, an dem du täglich vorbeigegangen bist in einer anderen Zeit. Ja. Hast du ihn erkannt?
Ja, natürlich. Also der tolle Anzeiger der aktuellen Kurs, des Kursgeschehens und wo die Aktien stehen, wo der ATX steht, genau. Das ist mit roten Leuchtziffern, also in der Börse vorbeigerollt für alle Besucher. Wir wollten ja die Börse auch, obwohl sie dann in einem kleinen Haus, aber wunderschönen Palais tätig war, Palais Cabrera, Wallnerstraße, wollten wir sehr modern einrichten. Also die Informationssysteme waren immer top, sind es bis heute, glaube ich. Und das war ein wichtiges Accessoire, also um sozusagen dem Gast, der die Vorhalle betritt, gleich zu zeigen, wo er ist.
Also genau, und das ist jetzt bei mir hier im Büro.
Das ist eine große Freude, dass ich es wieder sehe.
Ja. Genau, einer deiner Nachfolger, der Christoph Boschan, hat ihn mir in der Pandemie überlassen und danke dafür. Lieber Christoph, lieber Stefan, im Jahr 2019, so habe ich dich auch anmoderiert, Vorstandsvorsitzender der RPR und ein Bekannter aus diesem Podcast, den du in einer früheren Phase schon namentlich genannt hast, steckt da dahinter, hinter dieser Gruppe. Auch da ein paar Worte mal zur Gruppe und dann reden wir noch über den Alsergrund.
Ja, also ich habe wirklich die Freude gehabt, schon im Jahr 1988, damals besonders jung, also um 10 Jahre jünger als ich, den Herrn Petzig kennenzulernen, den jetzigen Senator Ronny Petzig. Er ist Ehrensenator der Technischen Universität für seine Leistungen in der österreichischen Industrie, was ihm sehr gut steht und was sehr fair ist, dass er auch so eine Auszeichnung gekriegt hat. Ich habe ihn kennengelernt 1988 und konnte dann seinen Werdegang verfolgen. Er war bis 95, glaube ich, im Private Banking der Bank Austria tätig und ist dann eingeladen worden, die jetzige Shellhammer Capital Bank als Gründungsvorstand zu begleiten. Die Kapitalbank ging ja hervor aus der Raiffeisenbank Wolfsberg und die damalige Führung der Grazer wechselseitigen Versicherung, die, wie man weiß, eine höchst erfolgreiche, wichtige, regionale, große Versicherung ist, also für einen großen Teil auch dieses sozusagen, Süden Österreich, aber weit darüber hinaus, also eigentlich große Bedeutung. So, und die haben sich entschieden, eine Bank zu gründen und Herr Petzig war Gründungsvorstand und hat hier, glaube ich, sehr, sehr gut agiert und ist dann ab dem Jahr 2000 mit einem neuen Projekt bekannt geworden, mit der berühmten Artec, die mit dem Herrn Kovac aufgebaut hat. In der Zeit habe ich ihm schon wieder noch näher kennengelernt. Wir waren eigentlich nie auseinander, aber wir hatten natürlich Phasen, wo wir nicht engstens zusammen waren, abgesehen davon, dass er in einem Ressort tätig war. Und ich habe seinen Werdegang verfolgen dürfen und ich muss sagen, ich bewundere einige seiner großen Transaktionen, wo ich im Hintergrund immer wieder gut informiert war. Und seine vielleicht erstaunlichste war die Telekom Austria, an die sich wenige Österreicher erinnern, was das eigentlich bedeutet. Der Herr Petzig hat damals, er selbst, ja, also nicht ein Investmentbank oder sonst was, Herr Petzig auf sein Risiko 26% der Telekom Austria erworben und hat gemeinsam mit der Regierung Österreichs, das war vor allem der Herr Vizekanzler Spindlecker, dann die berühmte Transaktion mit den Mexikanern vorbereitet, Carlos Slim. Und das, muss ich sagen, hat dazu geführt, dass die Telekom nicht zerteilt wurde, sondern am Sitz Österreich geblieben ist. Und Sie wissen ja alle, die uns hier hören, Interesse Russlands, Interesse Norwegens, Interesse Deutschland, Interesse Chinesen, Interessen Japaner, Interessen Amerikaner und so weiter. Ja. Mhm. Und diese Entscheidung, weil die Gruppe um den Herrn Slim herum einen zentralen Sitz in Europa haben wollte, der auch für andere Zwecke dienen sollte, kam es zu dem Entschluss, dass die dann 60% erworben haben. Und was niemand gemacht hätte, und das muss ich allen Kritikern sagen, die immer sagen, ja, warum hat man das verkauft? Wer zahlt 2 Milliarden Kapitalerhöhung in so eine Firma? Also ich kenne keinen österreichischen Investor, der das machen hätte wollen.
Ja, oder auch fast können.
Fast nicht können.
Ja, Breitbandausbau,
richtig.
Megastory.
Also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass das eine der wesentlichen Taten meines Freundes Ronny Petzig war, dass er mit der österreichischen Regierung damals diese Lösung gefunden hat.
Und das war etwas, was ich 20 Minuten früher im Podcast auch gemeint habe, da hat man sein Options-Know-how auch irgendwie gemerkt in der Genese dieses Anteils, den er erworben hat im Vorfeld.
Ja, das hat er einige Male eingesetzt, aber er war immer an der Spitze von außergewöhnlichen Investitionen. Da habe ich eben wirklich jetzt die letzten 30 Jahre sowohl als Geschäftspartner wie auch als persönlicher Freund kennenlernen dürfen. Und das war eben die Einladung dann zum Auslaufen meiner Funktion in der Sparebank. Das war September 2019, war ich dann schon am Wege in die Stiftung des Herrn Petzig. Und ich bin jetzt der Vorsitzende eines kleinen Vorstandes und alle Deals, die wir machen, sind eben auch für mich ganz von zentraler Bedeutung.
Ab jetzt sende ich parallel dann auch in meinem Podcast AlsaCast, seinem Podcast für 1090 Wien. Und ja, Stefan Zapotocki, ich sage nochmal Hallo zu dir. Du bist Vorstandsvorsitzender der RPR Privatstiftung und ihr habt da mit dem Altangquartier jetzt in kürzester Zeit was fast fertig gebaut, wo man nie glaubt hätten als Alsa-Gründer, dass das jemals fertig wird. Ja. Und für die, die dich nicht kennen, du warst jahrelang Vorstand der Wiener Börse, das möchte ich noch dazu sagen.
Ja, ich habe dann Gelegenheit gehabt, mich mit diesem Projekt im Altern zu befassen, aufgrund eines tragischen Ereignisses. Ein Lebensfreund von mir, mit dem ich seit Kindheit verbunden war, ein ganz großer Unternehmer war, der Herr Dr. Wolfgang Christinus, der die Baustoff- und Metallgruppe aufgebaut hat mit seinem Vater und dann zu einem riesigen Erfolg jetzt gebracht hat, aber seit vielen Jahren schon. Es ist der größte Trockenbaustoffhändler Europas, ja, mit einem Riesenumsatz, Rieseneinkommen und unglaublichen Expansionsmöglichkeiten bis heute. Und dieser Dr. Wolfgang Christinus, mein Lebensfreund, ist leider plötzlich verstorben. Er war ein großer Sportler und ist dann nach einer großen Besteigung in Südamerika zurückgekommen und leider in weniger Wochen weg gewesen. Ja. Ja. Die Firma selber, Baustoff Metall, hatte eigentlich diese Geschäftsführung hatte mit diesem Investment, das er in die sogenannte Six Before Seven gemacht hat, weniger zu tun. Und da war das Altern eigentlich auch sein Hauptziel. Und wie man weiß, ist die Finanzierung dieses gewaltigen Bauwerks, das ist ja in Mitteleuropa eines der größten, also nur zur Dimension, da geht es um 67.000 Quadratmeter Bürofläche, um ein Riesenhotel, um 600 Garagenplätze und um 270 Wohnungen. Ja. Und es war die Finanzierung, stand nicht nur auf der Kippe, sondern war vor 2 Jahren unmöglich.
Also wir haben lange Medienberichte verfolgt.
Ich bin dann aufgrund des Todes meines Freundes dort in den Aufsichtsrat eingestiegen, der 6B47 Real Estate AG, die Holding ist, und ich musste leider feststellen, dass die Finanzierung des Altangquartiers aus dieser Development-Firma heraus nicht mehr möglich war. Daher haben wir uns entschlossen, und das verdanke ich auch in hohem Maße jetzt der Stiftung, für die ich tätig sein kann, und dem Stifter Petzig, dass die Inhaber der Baustoffe Metall plus unsere Stiftung in der Lage waren, nach monatelangen Verhandlungen den Weiterbau zu finanzieren, die Fertigstellung zu finanzieren. Ich darf mit großem Stolz sagen, die Wohnungen sind fertig, das Hotel ist fertig, die Garage ist fertig und die riesigen Büroflächen mit neuen Stock. Ab dem 6. Stock haben sie über ganz Wien Überblick, ohne irgendeinen Turm dazwischen. Das ist ein sensationeller Ausblick.
Ja, ich durfte auch schon mal rauf,
ja, das ist schon wirklich schön. Ja, es ist wirklich schön geworden, wird sehr schön, und das wird auch, sage ich einmal, jetzt im Laufe des 2. Quartals finalisiert sein. Eigentlich ist es jetzt schon weitgehend fertig, aber bis jetzt jeder Stecker und jede Wand und jede Tür fertig ist, das wird noch ein Quartal dauern, aber es ist, also der gesamte Bau ist errichtet, es fehlt auf dem Rohbau überhaupt nichts mehr, es ist auch kein Rohbau mehr, sondern es geht jetzt um die Inneneinrichtungen, um solche Dinge. Mhm. Und da sind wir guten Mutes. Und das war wirklich, das muss ich wirklich sagen, war für mich privat das größte Projekt meines Lebens.
Deines Lebens. Ja. Für die, die ihn erst beim AlsaCast zuschalten, verlinke ich das ganze Gespräch, und da waren einige andere große Projekte natürlich auch dabei. Ronny Petzig möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen, er war CEO der Immofinanz. Der CFO der Immofinanz, der Stefan Schönauer, ist auch bei euch dabei. Ja. In Stefan habe ich auch gesagt, also nicht dir, sondern dem Stefan Schönauer, dass mir die Schriften, die ihr da verwendet für den Francis oben, sehr gut gefallen. Du hast Q2 jetzt genannt, also die ganzen Baukräne und die ganzen Baustellenabsperrungen sind weg. Was sind jetzt die nächsten Steps noch?
Also wir haben ganz enge Verbindungen natürlich für diesen zentralen Teil des 9. Bezirks. Er ist ja ideal gelegen, das gesamte Bauwerk. Wir sind ganz nahe der U-Bahn, wir sind angebunden an die wichtigsten Straßenzüge Wiens. Also es ist wahrscheinlich das bestgelegene große Büroquartier und Wohnquartier, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ja.
Und ich wohne in der Nähe, ist auch ein Vorteil.
Eben, also auch hier wunderschön.
Ja.
Und wir beleben damit auch den Bezirk. Wir haben natürlich mit der Bezirksvorstehung engste Kontakte, wie wir die Plätze rund, die Straßen und Plätze rund um das große Altanquartier, wie wir es nennen. Es sind ja drei Teile, die erinnern an die Familie des Kaisers, also das sogenannte Francis über den Franz-Josef-Bahnhof, das dann zwei Wohnquartiere, die wir hier geschaffen haben, mit Josef und Sophie heißen die, und eben das Hotel, das die Alcotel-Gruppe übernommen hat, jetzt einmal gemietet hat, und die rund 600 Garagenplätze, die natürlich für den Bezirk auch sensationell sind. Mhm. Und damit werden wir die Infrastruktur des 9. Bezirks in besonderem Maße beleben, verschönern, der gesamte Platz vorher und nachher wird hoffentlich großer Unterschied sein. Also endlich sind diese riesigen Kräne nach Jahren weg, auch die Sperrgitter und so weiter verschwinden mehr und mehr, und ich hoffe, es wird ein ganz toller zentraler Platz für Wien werden. Mhm. Und da sind wir mit der Stadtregierung und natürlich auch mit der Bezirksregierung in höchstem Maße verbunden. Und ich hatte die Ehre, mitzuwirken an der Wiedereröffnung des berühmten Kaiser-Franz-Josef-Bahnhofes mit der ÖBB, die ja hier der zentrale Eigentümer auch des Grundes ist.
Das hat alles nicht so leicht gewesen.
Der Grund gehört der ÖBB, genau. Und das ist ein super Edifikat. Und das alles hinzukriegen, muss ich sagen, alle, die da beteiligt waren, großartige Leistung, herzlichen Dank. Unser Beitrag ist, dass wir es überhaupt geschafft haben, das als neue Eigentümer zu übernehmen und die Finanzierung der Fertigstellung hinzukriegen.
Na, danke auch im Sinne der Anrainerinnen und Anrainer, dass das jetzt zu schnell gegangen ist. Ich habe euch da immer wieder herumstehen gesehen, ist natürlich alles checken, und jetzt spreche ich euch irgendwann an. Ich kenne euch ja natürlich, und danke Stefan, dass du da warst. Weil ich natürlich unglaublich neugierig bin, was habt ihr als RPR Privatstiftung langfristig vor mit dem Altanquartier?
So wie jede Stiftung sind wir ertrags- und auch sicherheitsorientiert. Natürlich sollen die Assets eine hohe Qualität haben, hatten sie auch bisher alle. Aber wir haben also hier im Wesentlichen das Ziel, jetzt einmal die Fertigstellung, und wir werden mit großer Geduld die Entwicklung der Zinsseiten abwarten. Ganz kurz, vielleicht nur ein ganz kurzer Kommentar dazu. Ich habe, so wie viele von uns, festgestellt, dass die Zinserhöhungen nach der langen quasi Nullzinsphase natürlich unglaublich rasch gekommen sind. Und das hat, wie wir alle wissen, insbesondere der Immobilienwirtschaft, aber auch der Industrie extrem geschadet.
Auf die Marie-Hilfer-Straße.
Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das, ich war nicht und bin auch nicht der Nationalbankchef, aber auch nicht der EZB, aber das war aus meiner Sicht wirtschaftspolitisch nicht optimal. Die schnelle Zinsaufrollung, also Erhöhung, jetzt in kleineren Schritten wieder zurück, und wir sind davon, und auf den Langfristthema zu kommen, wir haben sehr viel Geduld, also wir müssen das jetzt einmal erstens fertigkriegen, und zweitens werden wir dann sehen, was die bestmögliche Form ist, hier weiterzukommen. Aber wir haben jetzt keine akuten Pläne. Wir sind jetzt die Eigentümer und wir tun das Beste für dieses Projekt. Und wir wollen hier nicht, wir sind nicht getrieben, irgendwelche Verkaufsprojekte oder was immer jetzt anzugehen.
Mhm. Noch präzisierend, also du hast das skizziert, im Jahr 2022 sind die Zinsen von fast null wieder zu stark nach oben gegangen, da bin ich voll bei dir. Aber das war ja damals bei diesem Projekt nicht euer Case, weil da wart ihr ja noch nicht involviert.
Genau, ne? So ist es. Wir haben dann nach sehr langen Verhandlungen mit vielen Banken unter der Führung der RBI, die da hervorragende Arbeit auch mit uns leisten musste, muss man sagen.
Es war in ihrem Interesse, glaube ich.
Haben wir es geschafft, hier eine langfristige und günstige, also nicht günstige, sondern eine gute Finanzierung zu bekommen. Und wir wollen jetzt eigentlich einmal schauen, dass das bestens fertig wird, dass es ein wirklich Riesenasset für Wien und diese Region hier in Wien wird, dieses Grätzl sozusagen. Und das war das Glück, ja, dass wir jetzt wieder in einer fallenden Zinsphase angekommen sind, und die Sorgen, die man hat, wenn man kein Equity zur Verfügung stellen kann und daher auch keine Kredite mehr kriegt, dann also wir kamen in eine bessere Situation. Warum? Weil einfach die Beteiligten, jetzt neuen Eigentümer, doch bekannt sind für ein relativ großes Potenzial.
Ja, und das habe ich auch im Alsacast in diesem Bezirkspodcast so gesagt, habe, Leute, jetzt wird schnell gehen, die wissen, was sie tun, und ihr habt das mal geliefert, und da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und bin auch dankbar, dass jetzt wirklich so viel weitergegangen ist. Jetzt schalte ich mal vom Zusatz Alsacast wieder weg und spiele meinen Abspann. Lieber Stefan, danke für diese, glaube ich, längste Folge des heurigen Jahres, aber wir hätten es, glaube ich, noch fünfmal so lang hingekriegt, weil es einfach so viel zu reden gibt. Aus Eigeninteresse habe ich dir immer viel Erfolg gewünscht als Börsevorstand, weil wir alle davon profitieren, von einer funktionierenden Börse, nicht nur als Aktionär, sondern auch für den Standort natürlich. Und als Anrainer, ja, wünsche ich euch auch viel Erfolg, und auch da, glaube ich, wird man den Home-Bias verstehen. Danke, dass du da warst, an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier zugehört haben.
Wunderbar, danke, ciao.